Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Das Schicksal, ne? Kann schon mal ein richtiges Arschloch sein. Es kann dir, wenn eigentlich alles gut läuft, mit der Blutgrätsche die Beine weghauen. Dann fällst du. Im Zweifel tief. Und irgendwann klatschst du dann auf dem Boden auf. Und das tut weh. Da hilft nur aufstehen und weitermachen. Schicksal, du Arschloch, heißt die Sendung heute. Wolfgang Schiller ist im Studio, Redakteur der Sendung. Vier Geschichten haben wir heute, Wolfgang. Wir lernen vier Menschen kennen, denen, ja, man kann es so sagen, das Schicksal ordentlich eine mitgegeben hat.
Ja, die auf dem besten Weg sich wähnten zu einer großen Karriere. Und dann ist der Computer kaputt. Zum Beispiel im Fall von Arash Marandi, ein begnadeter Schauspieler, hatte eine großartige Rolle in einem Independent-Film. Dann hat Hollywood angerufen, Hauptrolle mit James Franco.
Wow.
Und dann gibt es ein Problem mit dem Computer. Und ein anderer spielt die Rolle.
So kann es gehen. Wir hören außerdem die Geschichte von zwei Rappern, beide Roma, beide seit 20 Jahren in Deutschland, leben in Essen. Gerade als sie dabei sind, durchzustarten mit ihrer Musik, grätscht das Schicksal rein, beziehungsweise der deutsche Staat. Abschiebung.
Monika Ahrens erzählt uns die Geschichte von Christian Dommers. Der war Firmengründer, hat so ein Portal aufgebaut, Wer geht hin? Kennt man das heute noch? Weiß ich nicht. Die Firma hat er dann irgendwann versenkt. Zu viele Kosten, zu wenig Einnahmen, am Ende ging es nicht mehr. Er erzählt heute seine Geschichte auf sogenannten Fuck-Up-Nights und er erzählt sie auch uns.
Und dann hören wir noch Vlada Kolosova. Die bekommt irgendwann vergilbte Briefe von einem Freund mit der Bitte, sie zu übersetzen. Und was sie dann darin findet, das ist eine schicksalhafte Liebesgeschichte und die erzählt sie in dieser 100. Zufällig am Mikrofon Paulus Müller. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
In Hollywood sind ja eigentlich alle irgendwie Schauspieler, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ, der dir im Starbucks den Kaffee hinstellt, ein Schauspieler ist, ist groß. Die Frau hinter der Bar ist vielleicht auch eine, der Taxifahrer. Nur weil man in Hollywood ist, heißt es noch lange nicht, dass man dazugehört. Junge Schauspieler auf der ganzen Welt wollen aber dazugehören, träumen von Hollywood, einer von den ganz Großen werden. Und dafür rennt man dann von Casting zu Casting, schaut, dass man mit den richtigen Leuten ins Gespräch kommt. Geht auf die richtigen Partys, auf Festivals, dreht unbezahlte Abschlussfilme, YouTube-Videos. Bei Arash war das auch so. Das volle Klischee. Aber dann hat irgendwann Hollywood tatsächlich angerufen. Eine Rolle, eine richtig gute Rolle. In einem fetten Film. Fünfstellige Gage. Fünfstellig. Aber ihr ahnt es. Das Schicksal grätscht rein. Arash kann die Rolle nicht machen. Hannah Ender erzählt die Geschichte von der verpassten Chance.
Hallo, Hannah.
Hi, ich bin's.
Hey, wo ist das Filmset?
Das ist das Filmset.
Achso.
Ich bin in der Wohnung von meiner Freundin Doro in Berlin-Mitte. Doro ist Schauspielerin und dreht heute hier mit ihrem Schauspielkollegen Arash einen Kurzfilm, den sie später auf YouTube stellen wollen. Vielleicht bringt der YouTube-Film ein paar Klicks, ein paar Likes, vielleicht ein neues Angebot. Doro und Arash sind Anfang 30 und enge Freunde von mir. Und beide haben den Traum, so wie viele andere arbeitslose Schauspieler da draußen, irgendwann auch mal von ihrer Schauspielkunst leben zu können. Momentan ist das noch nicht so. In einer Drehpause sitzen wir alle zusammen in der Küche.
Justin Bieber hat dieser elende Hurensohn. Warum ist der so elendreich? Mit 21 Jahren.
Arash hat sich eins von den Klatschmagazinen geschnappt, die bei Doro immer in der Wohnung rumliegen, und blättert darin herum.
Die ganzen Stars aus unserer Jugend, die sind jetzt alle schon so Ende 30. Liv Tyler und so. Und dann denke ich mir, damals, als sie bekannt wurden, waren die Mitte 20. Und wir sind immer noch nichts. Diane Kruger. Sogar die hat es nach Hollywood geschafft und ist nicht mal Schauspielerin.
Hollywood. Mekka und Sehnsuchtsort für Schauspieler aus aller Welt. Wer dort dreht, hat es geschafft und findet sich auf den Bildern von genau den Klatschmagazinen wieder, die Arash mit einer Mischung aus Verachtung und Neid durchblättert. Hollywood. Wenn diesen Sommer alles nach Plan gelaufen wäre, wäre Arash jetzt genau dort. Er würde nicht in einer WG-Küche in Berlin sitzen und einen YouTube-Film drehen, sondern wäre an einem Filmset in Kalifornien und würde an der Seite von James Franco eine Hauptrolle in einem Hollywood-Streifen spielen. Arash und ich kennen uns seit 3 Jahren. Das erste Mal haben wir uns auf Skype getroffen. Arasch saß in Hamburg und ich in Berlin und wir waren für ein Interview verabredet. Bis dahin hatte Arasch ein paar kleinere Rollen im Fernsehen, hatte in einer Folge von Großstadtrevier eine Nebenrolle, ein paar Engagements am Theater, spielt in Studentenfilmen und Low-Budget-Produktionen mit, jobbt in einem Café und hofft auf den Durchbruch.
Mein Name ist Arasch Marandi. Ich komme aus dem Iran ursprünglich, bin mit 3 Jahren nach Deutschland ausgewandert und lebe seit ungefähr 1,5 Jahren als freischaffender Schauspieler in Hamburg.
Damals habe ich ihn interviewt, weil er gerade eine Hauptrolle in dem Independent-Film A Girl Walks Home Alone at Night bekommen hatte. Einem iranisch-amerikanischen Vampir-Western, eine persische Version von Sin City mit lauter skurrilen Gestalten und einem Skateboard-fahrenden weiblichen Vampir, in den sich die Figur von Arash verliebt.
Wo warst du mitten in der Nacht?
Mit einem Mädchen zusammen.
Du kennst mich nicht. Warum verfolgst du mich?
Als der Film 2 Jahre später in die amerikanischen und deutschen Kinos kommt, gibt es einen regelrechten Hype. Ich sehe den Film in einem Berliner Freiluftkino. Am Ende gibt es Standing Ovations. Eine deutsche Zeitung nennt Arash den persischen James Dean. Ein amerikanisches Online-Magazin schreibt über Arash: This actor might be the sexiest man in the world. Kurze Zeit später kommt eine Anfrage aus Hollywood. Von einem Regisseur namens Ian Olds. Er will, dass Arash die Hauptrolle in seinem neuen Film The Fixer spielt. Arash liest das Drehbuch durch und ist begeistert.
Wir haben halt geskypt und über die Rolle gesprochen, über den Dreh gesprochen und so weiter. Ich fragte ihn dann so, wer spielt denn eigentlich meinen besten Freund in dem Film? Und so, ach so, ja, das macht James Franco. So ganz nebenbei, und ich so, oh, okay, krass.
Hollywood, der Traum, so greifbar, so nah. Neben James Franco sollte auch Melissa Leo mitspielen, die 2012 für ihre Rolle in The Fighter einen Golden Globe und einen Oscar bekommen hatte. Schauspielfreundin Dorothee Maretzky sitzt in ihrer WG-Küche in Berlin-Mitte, als Arash anruft und kann es kaum glauben.
Ja, ich fand's krass, weil ich komischerweise eine Nacht davor habe ich von etwas Ähnlichem geträumt. Naja, ich habe halt geträumt, dass ich mit Arash wieder auf einer Filmpremiere wäre. Und es wäre Hollywood-Style. Wir waren in New York und waren auf einer Insel und haben dann auf die Skyline geschaut. Ich dachte so, Gott, warum träume ich das denn? Am nächsten Tag rufe ich Arash an. Und dann erzählt er mir das. Und dann ist es auch krass.
Und auch Arash kann sein Glück kaum fassen. Er kann zum ersten Mal Seite an Seite mit Hollywood-Schauspielern einen Film drehen. Von dem 5-stelligen Betrag der Gage hätte er gut ein halbes Jahr lang leben können. Aber das war eigentlich nur das i-Tüpfelchen.
Das Besondere daran war die Reise nach Amerika, die Arbeit mit James Franco. Dazu kam noch, dass die Rolle mir auf den Leib geschnitten wurde. Und das ist selten. Also es ging darum, dass ein afghanischer junger Journalist nach Amerika kommt, an die Westküste, in so einem Hippie-Dorf in der Nähe von San Francisco dann lebt und versucht dort Fuß zu fassen und aus einem völlig anderen Kulturkreis kommt. Diese Reise wäre für mich quasi, also das ist schon eine Art Method-Acting, weißt du, wenn ich in Frankfurt das Flugzeug bestiegen hätte und damit nach San Francisco geflogen wäre, dann ist der Weg schon die Rolle auch, ne?
Um sich auf die Rolle vorzubereiten, zieht sich Arash Anfang Juni zurück in seine Heimatstadt Gießen. Am 3. Juli sollen die Dreharbeiten beginnen. Er liest Tag ein, Tag aus das Drehbuch, geht etliche Male die einzelnen Szenen durch und geht voll und ganz in seiner Rolle auf. Das Einzige, was Arash zu seinem Hollywood-Traum noch fehlt, ist ein Arbeitsvisum. Das braucht er, um als Schauspieler in den USA drehen zu können. Sämtliche Filmemacher, die schon mit Arash gedreht haben, setzen Empfehlungsschreiben auf. Die Produktionsfirma in den USA engagiert extra eine Anwältin, die sich um das Visa-Verfahren für Arash kümmert. Und James Franco höchstpersönlich fügt ein Schreiben hinzu, dass der Antrag eilt. Anfang Juni geht der Visa-Antrag von Arash ein. 3 bis 4 Wochen dauert das Verfahren normalerweise und Arash vertraut darauf, dass alles gut geht.
So die letzte Woche, bevor es dann losgehen sollte, ich ging wie auf Kohlen und dachte, okay, jetzt müsste es ja eigentlich kommen, jetzt die nächsten Tage.
Täglich checkt Arash seine Mails, hofft, dass ihm die Anwältin der Produktionsfirma, die sich um seinen Antrag kümmert, ein Go schickt, eine positive Nachricht, dass das Visum eingetroffen ist. Aber während Arash sich in Deutschland weiter auf seine Rolle vorbereitet und von Hollywood träumt, bricht im US-Außenministerium in Washington, D.C. die Visa-Datenbank zusammen.
Schlechte Nachrichten für Reisende, die sich derzeit um ein Visum zur Reise in die Vereinigten Staaten bemühen. Eine Computerpanne dürfte Visa-Anträge in den kommenden Wochen stark verzögern. Nach Angaben des US-Außenministeriums versuchen etwa 100 Experten derzeit fieberhaft, ein Hardware-Problem in den Griff zu bekommen, das vor 10 Tagen in einer Abteilung des Ministeriums aufgetreten sei. Allerdings bestehe nur wenig Hoffnung, dass das System vor kommender Woche wieder online sei, sagte Außenamtssprecher John Kirby.
Arash kriegt von all dem nichts mit. Er checkt weiter seinen Posteingang, wundert sich, warum keine E-Mail der Produktionsfirma eintrifft.
Der Dreh sollte an einem Freitag beginnen und an dem Montag war das Visum noch nicht da. Am Dienstag war es dann noch nicht da und an dem Mittwoch kam dann die Gewissheit, dass es nicht mehr kommen wird.
Am 1. Juli, 2 Tage vor Drehbeginn, klingelt sein Handy. Die Produktionsfirma aus den USA ruft an.
Es war brütend heiß. Ich saß witzigerweise auf dem Schulhof meiner alten Schule mit dem Drehbuch und bin das nochmal durchgegangen. Und kam dann per Skype so, ja, wir haben eine schlechte Nachricht, ruf uns bitte an. Und dann habe ich mit ihnen gesprochen, dann kam die Absage. Ja, dass es nicht klappt und dass es ihnen das Herz bricht, dass es nicht klappt, aber es geht nicht, sie können es nicht ändern. Ich war ganz schweigsam. Ich bin in mein Lieblingscafé gegangen, habe ein großes Bier bestellt und habe das in einer Minute getrunken und dann habe ich mir noch ein Bier bestellt und noch ein Bier und mir war es einfach scheißegal. Ich habe mir irgendwie das Recht genommen, jetzt abgefuckt zu sein. Und dachte so, komm, es ist egal, ich will es jetzt einfach nur runterschlucken.
Und irgendwann im Laufe des Tages, als mir ständig irgendwelche Beileidsbekundungen und so übers Telefon kamen und meine Familie wusste ja, dass die Entscheidung an dem Tag fallen muss, wann denn jetzt mein Flug ist und so, weil es 2 Tage vor Drehbeginn war, irgendwann hat mich alles hat mich nur noch angewidert, vor allem mein Smartphone war so sauer im Laufe des Tages. Ich habe das Telefon auf den Boden gehauen und dann lag es auf dem Boden. Mein bester Freund hat es aufgehoben und wollte mich beruhigen und so. Und dann habe ich es nochmal auf den Boden gehauen aus Trotz. Und dann war das halbe Display ab und dann habe ich das Display abgerissen. Ich wollte es einfach total zerstören. Ich habe wirklich insgeheim gehofft, das ist jetzt nur ein Albtraum und ja, und mich auch darum bemüht und den Vorschläge gemacht und gesagt, ich komme trotzdem, ich komme meinetwegen auf eigene Kosten, ist mir scheißegal. Ich komme dahin und drehe das jetzt und das Visum kommt dann schon irgendwann.
Arash versucht verzweifelt doch noch eine Lösung zu finden, um zum Filmset nach Hollywood zu kommen. Schlägt vor, als stinknormaler Tourist in die USA einzureisen.
Und auch das unmoralische Angebot mussten sie leider ablehnen, weil sie meinten, dass die Behörden sind da halt sehr streng, man kann das nicht einfach so machen. Das Visum muss vor Drehbeginn da sein. Naja.
Für die Rolle hätte Arash sich wahrscheinlich auch in ein Boot gesetzt, hätte eigenhändig den Atlantik überquert oder wäre illegal über den amerikanisch-mexikanischen Grenzzaun geklettert. Aber es hilft alles nichts. Die Produktionsfirma besetzt die Rolle, seine Rolle, kurzerhand mit einem anderen Schauspieler. Am selben Tag noch chatte ich mit Arash auf Facebook.
Sie können mich nicht besetzen, sagen Sie. Sie wollen es einfach nicht anders machen.
Dann sollen Sie den Dreh verschieben, verdammt nochmal.
Das kann James Franco nicht. Er muss unbedingt Freitag anfangen.
Ach, fuck James Franco. Da muss er halt mit einem Idioten drehen.
Haha. Nee, Dominic Raines spielt jetzt die Rolle. Mein Freund aus A Girl Walks Home Alone at Night.
Wer ist denn das? Kenn ich nicht. Ich kenn nur Arash Marandi. The sexiest man alive.
Haha.
Und ja, es ist fucking scheiße, aber so ist das. Fucking, fucking live.
Fucking live. Was es mit einem macht, fragst du? Es entzweit einen ein Stück weit, dass man ohne Gravitation davonschwebt. Magnetismus aufgehoben. Ich brauche wieder einen Doc. Egal.
In den nächsten Wochen verkriecht sich Arash in seinem alten Kinderzimmer in Gießen. Starrt an die Decke, verlässt das Zimmer nur zum Essen.
Was hätte für dich dieser Film bedeutet? So?
Ja, es hätte mich halt einen Schritt näher nach Amerika gebracht. Da muss sich jetzt jeder selber fragen, ist das jetzt so erstrebenswert, nach Amerika zu kommen? Christoph Waltz sagt, jeder will nach Amerika, wer was anderes behauptet, der lügt. Wenn so deutsche Schauspieler sagen, ach, die kochen ja auch nur mit Wasser. Ach, das ist ja, wer will denn schon nach Amerika? Jeder will nach Amerika.
Einen Monat später hat Arash den Schock verdaut, kommt aus seiner Höhle in Gießen wieder raus und nach Berlin. Es ist Hochsommer in der Hauptstadt. Wir gehen auf Partys, sitzen bei Doro im Hinterhof oder am Rosenthaler Platz, trinken Bier und inhalieren den Duft der Berliner Sommernacht. Arash reißt Witze über vorbeiziehende Touristen und Mitte-Hipster und sich selbst. Er kann wieder lachen und er hat wieder Träume.
Was ist dein Traum?
Mein Traum ist, als Prinz Friedrich von Homburg den Theaterfaust zu bekommen, im gleichen Jahr den Oscar zu gewinnen für einen behinderten Blinden mit Robert De Niro als Großvater oder so, wo ich dann seinen Enkel spiele, der behindert ist, blind, schwul. Nein, das ist Schwachsinn. Also mein Traum ist einfach gute Rollen, ne? Die nicht so oberflächlich geschrieben sind, an denen man sich abarbeiten kann.
Nächstes Wochenende wird Arash von Hamburg nach Berlin ziehen. Charlottenburg statt Hollywood, aber was soll's. Er hat ab Oktober ein Engagement am Berliner Ensemble. Und vielleicht ruft James Franco ja nochmal an. Irgendwann.
Der Radiowissen hier, 100. Und wir lernen jetzt Brüder aus Essen kennen. Jungs Anfang 20 mit einem Traum.
Sicher, ganz XXL. MTV Cribs, jeder kennt MTV Cribs. Wenn Snoop Dogg sagt, yeah, I'm dead. Welcome, this is my bedroom, this is the refrigerator, you know, this is my cooler, all you see is Kristall in here. Wir haben alle davon geträumt, definitiv. Ich habe auch einen dicken Hammer geträumt und schön Frauen und Bling Bling und Flash Mash.
Und auch wenn es sich so anhört, das war kein alberner, unerreichbarer Traum. Die Jungs waren tatsächlich auf einem guten Weg und es hätte vielleicht geklappt, hätten sie einen deutschen Pass gehabt. Den gab es aber nicht. Die Jungs sind Roma und waren nur geduldet in Deutschland, wo sie 20 Jahre gelebt haben. Einer ist sogar hier geboren. Bling Bling war der große Traum, aber mit dem war es dann plötzlich aus. Nail al-Saidi erzählt die Geschichte.
Zu dem Zeitpunkt war ich fertig damit, ein Beat zu machen und habe mich schlafen gelegt und habe den leise halt laufen lassen. Und dann habe ich halt die Schelle gehört. Bin natürlich aufgesprungen, das war irgendwie 5 Uhr morgens und sah auch meine Mama gleich, wie sie die Tür aufdrückte. Und ich guckte runter und ich sah so eine Schlange hochkommen.
Das waren 15 Beamte mit noch 2 Sachbearbeitern von der Ausländerbehörde. Und die waren dann in diesem dunkelblau SEK-Anzügen mäßig und alle mit Handschuhe auch und haben einfach so die Wohnung gestürmt.
In einer Herbstnacht 2010 beginnt für die Brüder Kefaet und Selamet Prizreni der Albtraum ihres Lebens. Sie sollen abgeschoben werden. Die beiden Rapper, sonst nie um eine Punchline verlegen, sind sprachlos. Der eine Bruder lebt schon seit über 20 Jahren in Deutschland. Der andere ist hier geboren. Ohne Vorwarnung müssen sie das Haus verlassen. Zurück in der Wohnung bleiben ihre Eltern, ihr ältester Bruder und viele Fragen.
Schon im Flieger haben wir uns gedacht, das ist alles ein Missverständnis. Das wird alles ein Urlaub sein von 2 Wochen und dann sind wir wieder in Essen. Den Film haben wir auch geschoben. 2 Wochen, 3 Monate lang, noch länger. Und bis wir dann nach 8 Monaten begriffen haben, was wirklich passiert war.
Familie Prizreni lebt mit ihren 3 Söhnen in Essen. Die Eltern arbeiten bei einer Reinigungsfirma und die 3 Söhne wollen sich selbst verwirklichen. Neben Schule und Job basteln sie an einer Hip-Hop-Karriere. Soweit eine ziemlich normale Familie. Eigentlich. Denn ursprünglich stammen die Prizrenis aus dem Kosovo, früher mal ein Teil von Jugoslawien. Ende der 80er Jahre nahmen dort die Spannungen zu zwischen albanischer Mehrheit und serbischer Minderheit. Und mittendrin standen die Roma, eine ethnische Minderheit, zu der auch Familie Prizreni gehört.
88 haben echt Leute angefangen, zu der Zeit, wo meine Eltern das Haus fertig gebaut haben, ihr eigen gekauft gebautes Haus. Und Leute haben wirklich angefangen, Häuser einzunehmen und Leute zu vertreiben. Da haben Leute angefangen, Häuser zu verlieren, Köpfe zu verlieren.
Die Familie flüchtet mit 2 Söhnen nach Deutschland und beantragt Asyl. Sie kommen nach Essen. Kurz danach wird der 3. Sohn Selamet geboren. Im Ruhrgebiet bauen sie sich ein neues Leben auf. Die drei Brüder kommen früh mit Musik in Kontakt. Ihr Vater begeistert sie für Melodien aus dem Balkan und Gypsy-Beats. Hikmet, der älteste Bruder, entdeckt, dass er sich damit viel besser ausdrücken kann als mit der neuen fremden Sprache. Für ihn wird die Musik sein eigenes Königreich. Mit 9 programmiert er Hip-Hop-Beats an Papas Keyboard und mit 13 schreibt er die ersten Texte. Hikmet nennt sich jetzt Prince H.
Mit 19 schon habe ich da angefangen, die Lieder mit meinem Bruder zusammen zu machen und auch aufzutreten. Da haben wir dann Blut geleckt und wir haben immer mehr Auftritte in der Underground-Szene bekommen. Die Gagen sind sogar immer weiter hochgestiegen, haben mit 50 Euro angefangen und sind dann irgendwann bei 1200 Euro Gagen gelandet, pro Kopf 600 Euro.
Nebenbei knüpfen sie Kontakte zu etablierten Künstlern. Als sie mir davon erzählen, fallen Namen wie Soulja Boy, Teddy Riley und sogar 50 Cent, den sie mal auf einem Konzert Backstage treffen. Was noch fehlt zu ihrem Durchbruch, ist ein vernünftig produziertes Album.
Es hat sogar so gut funktioniert, dass wir ein paar Deals abgeschlagen haben, weil der Vorschuss war uns zu klein.
Jeder kennt MTV Cribs, wenn Snoop Dogg sagt, welcome, this is my bedroom, this is the refrigerator, all you see is crystal in here. Wir haben alle davon geträumt. Ich habe auch einen dicken Hammer geträumt und schön Frauen und bling bling und flash mash.
Die Prizreni-Brüder sehen sich auf dem besten Weg, Profi-Rapper zu werden und verlieren den Blick für etwas, das für sie noch viel wichtiger ist. Ihr Aufenthaltsstatus. Obwohl die Familie schon seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, stehen die Brüder als Ausländer rechtlich auf wackligen Beinen. Bei Volljährigkeit müssen sie nachweisen, dass sie alleine für ihren Lebensunterhalt aufkommen können. Die beiden Ältesten haben damit zunächst keine Probleme. Hikmet arbeitet als Veranstaltungstechniker und Kefaed schlägt sich durch mit Jobs in Clubs. Der Jüngste, Selamet, will Tontechniker werden und holt dafür seinen Realschulabschluss nach, bis er Post von der Ausländerbehörde bekommt.
Da drin stand, dass wenn ich nicht anfange, Steuern zu zahlen, sprich zu arbeiten, werde ich abgeschoben werden. Und da habe ich dann damals bei der VHS abgebrochen, da wollte ich meinen Abschluss nachmachen. War 3 Monate davon entfernt, habe dann eiskalt abgebrochen und angefangen, erstmal bei McDonald's zu arbeiten, weil das am schnellsten ging.
Für Flüchtlinge vom Balkan wird es immer schwieriger, in Deutschland zu bleiben. Die Kriege in Ex-Jugoslawien und im Kosovo sind lange vorbei. Seit 2010 gibt es ein Rücknahmeabkommen zwischen Deutschland und Kosovo. Geduldete Flüchtlinge aus dem Kosovo sollen nun schrittweise abgeschoben werden. Das Land gilt als sicher. Nach und nach zerbröselt das Bleiberecht von Selamet und Kefaed. Jahrelang hatten die Prizreni-Brüder eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Aber jetzt werden sie heruntergestuft. Der eine hat seinen Job im Außendienst geschmissen und ist kurzzeitig arbeitslos. Der andere nimmt einen 1-Euro-Job in einem Kulturzentrum an. Die Kontakte kann er gut für seine Hip-Hop-Karriere nutzen, meint er. Aber der 1-Euro-Job bricht Kefaed das Genick. Denn damit lebt er faktisch von Sozialleistungen. Selamet und Kefaed verlieren ihre Duldung.
Aber dann kam der Fall. Füße auf den Boden wieder zurück. Und dann hat das Leben gesagt, guck mal, was für Bling Bling Flash Mash, dein Magen knurrt. Lass mal die Rapper Rapper sein, geh hol mal was zu essen.
In einer Herbstnacht 2010 holt die Essener Polizei die beiden Brüder ab. Im Abschiebeknast verabschieden sie sich von den Eltern. Man hofft, dass die Söhne bald zurückkommen. 2 Tage später sitzen sie im Flieger.
Innerhalb von 2 Stunden Kosovo, Pristina, boom.
Zurück in Deutschland bleibt ihr großer Bruder Hikmet. Prince H. verliert seine Kumpels und Kollegen beim Musikmachen.
Wir waren frei in dem Moment, wo wir Musik gemacht haben und das machen konnten, was wir machen. Man war der König so, in seinem Ding. Und jetzt auf einmal war alles weg, so Königreich weg, alles weg.
Kefaed und Selamet, die beiden Rapper aus dem Ruhrpott, landen im Kosovo. Alles ist fremd. Sie fühlen sich wie Außerirdische.
Wir haben unsere Baggies und unsere Hip-Hop-Klamotten getragen und das war alles original und echt und da ist alles fake. So. Die Leute kennen natürlich die Klamotten, aber nur von Videoclips. Und wenn wir dann mit so Klamotten herumlaufen, dann fällst du auf wie ein Alien. Und dann noch Roma. Also ein Alien, aber noch gestreift.
Die Brüder schlagen sich zur Heimatstadt der Mutter durch. Mitten in der Nacht stehen sie vor der Haustür eines Onkels.
Da haben wir ganz einfach nur angeklopft und gesagt, ja, hi, ich bin der Sohn von deiner Schwester, lass mich mal rein. Ist nicht gut angekommen, er hat uns aufgenommen, aber auch von vornherein gesagt, Jungs, eure Mutter ist meine Schwester, aber für mich seid ihr Fremde.
Hattest du ihn jemals schon mal gesehen gehabt?
Nee, niemals in meinem Leben. Ich bin ja in Deutschland geboren und war niemals vorher im Kosovo gewesen.
Bald schon setzt der Onkel die Brüder vor die Tür. Er könne sie nicht durchfüttern. Kefaet und Selamet sind im Kosovo gestrandet. Ohne Job, ohne Wohnung. Sie müssen ganz von vorne anfangen. Und als Roma werden sie auch noch besonders diskriminiert.
Beispielsweise konnten wir hin und wieder mal nicht in den Bus einsteigen, weil wir braun sind. Da mussten wir auf den nächsten Bus warten oder auf irgendjemanden, der uns dann mitnimmt.
Von anderen Roma erfahren sie, dass sie die Nachbarschaft nicht verlassen sollen. Draußen würden Albaner lauern, die sie abstechen könnten. Die Brüder denken, das ist doch nur ein schlechter Witz. Bis sie beinahe am eigenen Leib erfahren, wie weit der Rassismus im Kosovo geht.
Kreisverkehr schneidet uns ein Audi A8. Und mein Cousin, so temperamentvoll, so wie er ist, schreit aus dem Wagen so, ey, du Vollidiot, wo hast du deinen Führerschein hergekauft? Mitten im Kreisverkehr steigt er aus, Warnblinkanlage an, kommt zum Wagen und sagt dann, ja, du dreckst Zigeuner, pass auf und so. Und mein Cousin bei sowas tickt sofort aus, will aus dem Wagen aussteigen, sofort reagieren. Da greift der Junge zur Knarre und Glück war, dass Zivis da waren, und die KFOR.
Schon seit der Ankunft im Kosovo steht für die Brüder eines klar. Sie wollen so schnell es geht wieder nach Deutschland. Die Eltern und der Bruder unterstützen sie mit Geld. Selamet und Kefaet stecken all ihre Energie in die Rückkehr.
Und ich habe Bürokratiewege eingeschlagen und haben 10.000 Anträge gestellt auf Visa und kulturelle und Business und individuelle, familiäre Zusammenführung. Pff, was nicht alles. Alles durchgemacht in verschiedenen Farben und hat nichts geklappt.
Kefaet und Selamet kommen nicht voran. Kurz arbeiten sie mal in einem Callcenter, erhalten aber keinen Lohn. Immer wieder fehlt das Geld für die Miete und sie landen auf der Straße. Sie sehen sich nach Sicherheit, nach einem Zuhause, nach dem Zuhause in Essen. Aber irgendwie scheint die Familie verflucht zu sein, meint Kefaet. Und wie die Ironie des Schicksals es so will, führen die beiden Roma-Brüder jetzt ein Zigeunerleben. Gezwungenermaßen und ohne jede Gypsy-Romantik.
24 Mal umgezogen? 27 Mal. Wir haben auch Zeit auf der Straße verbracht. Nächte. Wochen.
Aus der Ferne verfolgt Hikmet einsam das Leben seiner Brüder. Er vermisst sie.
Dann dieses seltene Skypen hat auch nicht wirklich das Wahre gebracht. So jedes Mal musste ich mir das Heulen verkneifen. Es hat mich verstumpft auf jeden Fall. Die Inspiration war weg, ich war wie tot.
Er wird depressiv, betäubt sich mit Hasch und wird erwischt. Jetzt steht auch sein Bleiberecht auf der Kippe. Er macht sich Vorwürfe. Was soll nur aus seinen Brüdern werden, wenn auch er weg ist und sie nicht mehr finanzieren kann? Ab und zu denkt er an Selbstmord. Genauso wie seine verzweifelten Brüder in der Fremde.
Wenn du alleine bist, kannst du aufgeben, aber du kannst nicht aufgeben, wenn du Selamet mit im Schlepptau hast. Das geht nicht. Der braucht Rückhalt, ich brauche Rückhalt. So. Und ich glaube, das war auch der Punkt, so, der uns dazu gebracht hat, nie wirklich aufzugeben. So, oder nie wirklich die Hoffnung zu verlieren. Natürlich hatten wir beide Suizidgedanken, definitiv. Nur wir haben uns den gegenseitig nie ausgesprochen. So. Wir haben uns die totgeschwiegen.
Sie denken sich, wenn wir uns schon nicht helfen können, dann helfen wir wenigstens anderen. Zwischenzeitlich engagieren sie sich ehrenamtlich. Sie organisieren eine Spendenaktion für Roma. Ein anderes Mal machen sie für die UNICEF Hip-Hop-Workshops und bringen Jugendlichen im Kosovo das Rappen bei.
Hip-Hop hat mir persönlich dieses Ventil gegeben, um nicht abzudrehen. Das war mein einziges Werkzeug, gebliebenes, was mir auch niemand wegnehmen konnte.
Ich bin am Überleben, ohne zu überlegen. Gib mir ein Nagelbett und ich werde mich drüberlegen.
Mit letztem Lebensmut entscheiden sich die Brüder im Dezember 2014 zu fliehen. Fast 5 Jahre haben sie auf dem Balkan gelebt, in ihrem Käfig, wie sie sagen. Schon ein paar Mal haben sie versucht, mit offiziellen Papieren nach Deutschland zu reisen, jedes Mal ohne Erfolg. Jetzt probieren sie es illegal. Das Geld ist knapp, für einen Schleuser reicht es nicht. Also gehen sie auf eigene Faust los, von Serbien nach Ungarn. In der Sprache von Selamet und Kefaet bleibt ihnen diese Nacht in Erinnerung als der große Run.
War auf jeden Fall ein guter Run. Wir haben so um die 90 Kilometer hinter uns gelegt. So. Das war mitten in der Nacht. Das war von 10 Uhr abends bis morgens 5 Uhr. Irgendwie 6 Uhr sind wir gelaufen, bis es wieder hell wurde.
Die beiden haben in dieser Nacht Glück. Ungehindert und erschöpft erreichen sie Ungarn. An einer Bushaltestelle schlafen sie ein und werden von der Polizei geweckt. Man erfasst ihren Namen, sie kommen in ein Aufnahmelager. Von dort brechen die Brüder weiter nach Deutschland auf. Ob sie es dürfen oder nicht, ist ihnen egal. Kurz vor Jahresende platzen die verloren geglaubten Söhne in die Wohnung der Eltern.
Die waren ja kurz vor Silvester da, für mich war da schon in dem Moment Silvester.
Dann hat meine Mutter auch gesagt, dank Gott, jetzt kann ich in Ruhe sterben.
Anfang des Jahres haben die Brüder Asyl beantragt. Jetzt hoffen sie auf eine zweite Chance. Der neue Traum der Brüder ist ziemlich einfach. Sie wollen keine dicken Gagen und Karren mehr haben, sondern nur noch eines: Anerkennung als Bürger in Deutschland.
Gib mir Sicherheit. Gib mir Zeit mit meiner Familie. Ein Konzert hier, ein Konzert da. Ich bin zufrieden. Mehr als das.
Für Kefaet, den mittleren Bruder, läuft es zurzeit besser als vor der Abschiebung. Er hat Auftritte in ganz Deutschland als Rapper und Aktivist. Und sogar die Stadt Essen will ihn für ein Roma-Projekt gewinnen. Ausgerechnet die Stadt, die ihn abgeschoben hat. Er hofft, dass es ihm hilft, seinen Arsch zu retten, wie er sagt. Die aktuelle Duldung läuft in 3 Monaten aus. Bis dahin will er sich noch besser vernetzen und weiter auftreten. So wie letztens in Chemnitz. Zusammen mit seinen beiden Brüdern hat er sich dort feiern lassen.
Das sind die Momente, die man mit gar nichts aufwiegen kann. Mit gar nichts.
Und was auch immer in 3 Monaten mit ihm passiert, aufgeben wird er nicht.
Gib mir noch 20 Abschiebungen und ich werde noch 20 Mal in dieses Land zurückkommen, um solche Momente wieder zu erleben.
Kein Bling-Bling, aber Sicherheit und ab und an ein Konzert. Nal al-Saidi über die Prisrenis, denen durch die Abschiebung die Hip-Hop-Karriere verhagelt wurde. Die Angst zu scheitern kann lähmen, kann dazu führen, dass wir es nicht einmal versuchen. Uns Deutschen wird ja nachgesagt, dass wir sehr auf Sicherheit gehen, dass wir nicht sehr mutig sind, zum Beispiel bei Geschäftsgründungen. Dabei gehört da das Scheitern einfach dazu. 300.000 Unternehmen wurden 2014 in Deutschland gegründet, 20.000 mussten Insolvenz anmelden. Man könnte also sagen, passiert, versuchen wir es einfach später nochmal. Aber irgendwie klebt das Scheitern an ehemaligen Firmengründern wie Hundescheiße am Schuh. Sie werden es einfach nicht los und andere rümpfen dann die Nase. Muss so nicht sein. Monika Ahrens hat einen getroffen, der mit seiner Firma gescheitert ist.
Wenn du eine Geschichte hörst, dann ist das manchmal wie bei einer Schallplatte. Es gibt A-Seiten mit den ganzen Hits. Sachen, die nach vorne gehen, die einfach funktionieren. Jemand gründet ein Unternehmen, es läuft gut, dann kommt da dieser Investor und bietet ihm viel Geld und dann gibt es die B-Seiten, Tonart eher Moll, wo dir jemand erzählt, wie etwas verloren ging. Auch eine vertraute Melodie, aber irgendwie spezieller.
Dankeschön.
Als ich Christian Dommers treffe, ist es Vormittag. Wir sitzen in 2 grauen Ohrensesseln in einem relativ kahlen Besprechungsraum. Der Regen nieselt gegen die Scheiben. Abends will Christian bei einer Fuck-Up-Night erzählen, wie er als Unternehmer gescheitert ist. Auf einer Open-Air-Bühne. Na mal sehen. Jetzt erzählt er erstmal mir.
Es gibt da so eine kleine Anekdote aus meiner Grundschulzeit. Da habe ich eine Demonstration angezettelt für hitzefrei. War ein sehr warmer Sommertag und dann bin ich als 8-Jähriger, dann habe ich mir so ein kleines Schild gemalt und zum Protestieren und habe dann meine 2, 3 Freunde animiert, dasselbe zu tun. Und dann sind wir quasi durch die Schule gezogen und irgendwie haben wir es geschafft, dass immer mehr Leute, also immer mehr kleine Kinder sich uns angeschlossen haben. Und irgendwann hatten wir uns rumgedreht und da war eine Schar von 200 Grundschülern hinter uns und dann sind wir quasi zum Direktorzimmer gezogen mit diesen Heerscharen von Schülern und haben dann erzählt, dass wir hitzefrei bekommen haben.
Christian ist 33 Jahre alt, hat braune Locken, einen Bart, trägt ein blau-weiß gestreiftes Hemd und Jeans. Das ist noch nichts Besonderes, aber ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass sich Leute ihm anvertrauen. Er hat was Freundliches, Konzentriertes.
Was mir auch liegt, ist im Prinzip um so eine Idee herum, Leute zusammenzutrommeln, ne? So eine Art Indianerstamm um irgendwas herum. aufzubauen, zu organisieren und in eine Richtung zu bringen. Das ist auch was, was ich unheimlich gerne mache.
Im Jahr 2008, im letzten Semester seines BWL-Studiums, trommelt Christian Dommers die Indianer in Köln zusammen.
Wir suchten immer nach einer guten Quelle fürs Ausgehprogramm, wo man so am Wochenende mal schauen kann, welche Partys gut sind, welche Kulturveranstaltungen gut sind, welche Konzerte sind.
Und weil sie nichts finden, entwickeln Christian und ein Freund selbst einen Veranstaltungskalender für die Stadt.
Und dann haben wir das online gesetzt und das Ganze hieß Wer geht hin?
Wenn Christian sich heute Screenshots von dem giftgrün gerahmten Portal mit dem Party-People-Emblem in der Ecke anschaut,
ja, denke ich, oh mein Gott, was ist das für eine schreckliche Website. Aber es hat funktioniert, das war die Hauptsache.
Eine Redaktion entsteht, mit Autoren, die täglich Tipps schreiben, Programmierern, Leuten für den Vertrieb.
Wir waren ein junges, sehr, sehr lustiges Team, was sicherlich auch Schwächen hatte, was nicht sehr erfahren war, aber eine sehr hohe Motivation hatte und Spaß bei der Arbeit. Und das hat man dann auch gemerkt. Die Marke war auch sehr beliebt und bekannt bei der Zielgruppe. Also Zielgruppe waren so Studenten, junge Arbeitnehmer, die gern was erleben wollen in der Stadt.
Und dann 2011 kommt da dieser Investor. Und der sagt Christian Dommers und seinem Kompagnon, dass sie aus ihrem schönen kleinen Unternehmen ein großes machen können, mit seiner Hilfe.
Als so dieser große Name in der Startup-Szene kam, so jetzt, ich glaube an euch, jetzt gebt Gas. Da war ich wirklich so, wow, jetzt bist du oben, jetzt müssen wir nur noch das und das machen und dann hast du es geschafft. So, ne? Also ich habe mir das schon so ausgemalt, dass wir jetzt in 20 deutschen Städten sind, dass wir überall den Nutzern ein super Stadtmagazin liefern und einfach für ein super Leben in den Städten sorgen. Das hätte ja auch durchaus so klappen können mit mehr Mitteln.
Der Investor verspricht ihnen Geld. Und wenn sie das ausgegeben haben, sagt er, bekommen sie
nochmal viel mehr.
Und dann?
Nochmal viel mehr.
Er überweist ihnen einen ersten Betrag.
Und dann ging es an vielen Ecken und Enden gleichzeitig los.
Die beiden Firmengründer eröffnen ein zweites Büro in Berlin und stellen viele Leute ein. Über 50 Personen sind sie bald bei Wer geht hin?
Das sind zwei Büros. Saßen da wirklich wie die Hühner auf der Stange. Wir hatten ein Büro in Köln, das war so 100 Quadratmeter groß. Da waren wir mit 30 Leuten auf 100 Quadratmeter. Also es ist wirklich vergleichbar mit diesen Legebatterien von der Hühnerfarm, die man in so schockierenden Beiträgen immer sieht. Und so war das bei uns im Büro. Also wir haben die Schreibtische an die Wände gestellt, damit man durch in die Mitte vom Raum laufen konnte und die Leute quasi mit dem Gesicht zu den Wänden saßen und arbeiten konnten. So haben wir dann tatsächlich in diese 100 Quadratmeter 25, 30 Leute untergebracht.
Und als sie die Sache gerade so richtig angekurbelt haben, kommt der Investor wieder zu ihnen und sagt, dass er nicht mehr an ihre Geschäftsidee glaubt und dass er ihnen kein Geld mehr gibt. Und weil sie den Vertrag mit ihm schlecht ausgehandelt haben, können sie nichts machen, außer zurückrudern.
Auf ein Level, wo wir sagen können, so mit dem, was wir einnehmen monatlich, können wir uns über Wasser halten. Und ja, das war ein sehr, sehr schmerzhafter und anstrengender Prozess. Also ich habe dann von 50 Leuten auf 15 zurückgerudert, mussten einige das Unternehmen verlassen.
Das Problem, sie haben keine Rücklagen mehr, müssen von dem leben, was sie täglich verdienen. Das Unternehmen Wer geht hin finanziert sich, indem es Nutzern Gutscheine verkauft. Der Burger im Restaurant zum halben Preis, der Friseurbesuch extra günstig. Sowas.
Ja, das lässt sich eigentlich kaum in Worte fassen. Eigentlich ständig waren wir in einer Situation, wo man ganz nervös auf den Umsatz geguckt hat, täglich, stündlich, was passiert, wie sind die Verkäufe, wie viel Geld machen wir in jeder Stunde, wie viel Geld machen wir am Vormittag, wie viel Geld machen wir am Nachmittag, was haben wir am Ende des Tages in der Kasse, was haben wir am Ende der Woche in der Kasse. Mein Mitgründer, der hing wirklich jeden Tag in unserem Hauptgeschäftskonto drin und hat sich die Eingänge angeschaut. Und auf der anderen Seite die Dinge, die wir bezahlen mussten. Und wir waren den ganzen Tag unter Strom. Das kann man kaum beschreiben, was das einen unter Stress setzen kann. Ne? Wenn man genau weiß, am 15. sind die Gehälter fällig, dann müssen wir das und das bezahlen. Das möchte ich so auch nie wieder erleben.
Balotelli im Duell mit Lahm.
Bis in 2012 rein, so in den späten Frühling, Frühsommer. Da waren wir eigentlich profitabel, so knapp.
Nicht schlecht.
Und da gab es diese Europameisterschaft im Sommer und die Leute hatten keine Lust mehr oder weniger Lust, unsere Gutscheine zu kaufen. Und da ist uns dann aber leider der Umsatz eingebrochen.
An einem einem Freitag, den 13., Freitag der 13. Juli 2012, werfen Christian Dommers und sein Kompagnon den Umschlag mit dem Insolvenzantrag in den Briefkasten vom Amtsgericht Köln.
Was mir wirklich ganz nah gegangen ist, dass dieses Team so gesprengt wurde. Ne? Also es war wirklich eine sehr, sehr traurige Phase meines Lebens. Ja.
Christian zeigt mir ein Bild, ein voller Schreibtisch in einem völlig leeren Raum.
Wir hatten alles verwertet, die ganzen Computer verkauft, die Schreibtische waren weg, die Mitarbeiter waren nicht mehr da, aber mein Schreibtisch stand noch genauso wie immer in der Mitte vom Raum. Und ich bin jeden Tag ins Büro gegangen und habe im Prinzip nichts anderes gemacht, als dem Insolvenzverwalter bei seiner Abwicklung zu helfen. Ne? So bescheuert war ich, weil ich nicht loslassen konnte und ja.
Im Internet starten wütende auf ihren Gutscheinen sitzen gebliebene Nutzer eine kleine Kampagne. Ein Restaurantbesitzer aus Berlin steht eines Tages breitbeinig im Büro und fordert sein Geld. Christian kann ihn beruhigen, aber das alles macht ihn fertig. Er hat seine Frau, aber für seine übrige Familie, Freunde, Hobbys hat er sich in den letzten Jahren kaum Zeit genommen. Die Firma war das Wichtigste.
Meine Frau war schwanger, 2012. Es war so ein bisschen für mich persönlich dann so wie Phönix aus der Asche, aus dem zerstörten und auch sehr emotional sehr zerstörten Umfeld wuchs dann die Hoffnung, weil ich halt wusste, ich werde Vater und man geht ja damit zu diesen Ultraschalluntersuchungen und sieht dann auch das Kind, wie es heranwächst und das war dann sehr schön, in diesem absoluten Chaos, was ich halt beruflich hatte, zu sehen, dass das Leben weitergeht oder neues Leben entsteht, das hat mir sehr geholfen, darüber hinwegzukommen.
Er bekommt einen neuen Job angeboten, es geht weiter. Finanziell hat Christian Dommers Glück, er kommt mit ein paar tausend Euro Miesen aus der Sache raus, trotzdem.
So eine Lernerfahrung. Die ist in deine DNA eingebrannt. Ne? Wenn du durch diesen Schmerz gegangen bist, das vergisst man nicht.
Christian Dommers sagt, dass ihn sein Scheitern verändert hat. Wenn er arbeitet, dann arbeitet er, konzentriert. Und wenn er mit seinem Sohn spielt, tut er eben das. Er liest wieder, macht Musik. Er schafft was, aber rennt nicht mehr sinnlos rum auf der Suche nach der nächsten Aufgabe. An der Uni vor Studenten redet er darüber, warum er gescheitert ist. Oder auch bei der Fuck-Up-Night. Damit andere was daraus lernen. Auch er möchte nochmal eine Firma gründen. Es ist Mittag, der Veranstalter hat geschrieben. Christians Auftritt heute fällt aus wegen Regen. Egal, die Geschichte ist ja da. Und irgendwann wird er sie erzählen.
Firma versenkt. Monika Ahrens hat Christian Dommers getroffen, der es wieder versuchen wird. Irgendwann, obwohl er gescheitert ist. Übrigens, Christian tritt am 15.09. bei der Fuck Up Night in Köln auf. Ich habe irgendwo zu Hause eine Kiste, ganz hinten im Regal. Und diese Kiste, die ist schon ein paar Jahre alt. Habe sie mit 14 bekommen oder so. Und es ist meine Kiste, wirklich meine. Sie ist privat und nur ich darf da reinschauen. Da drin ist ungefähr das Persönlichste, was es so von mir gibt. Liebesbriefe, Liebesgedichte, Ideen für Liebeslieder. Ich würde nicht mal meinem besten Kumpel diese Briefe geben, weil sie so persönlich sind und mir, naja, ein bisschen peinlich, ne? So alte Liebesbriefe. Ich kann mir also vorstellen, was Vlada Kolosova gedacht hat, als ihr klar wurde, was das für Briefe sind, die ein Freund ihr gegeben hat. Eine Liebesgeschichte in Briefen.
Das Papier sieht aus wie Haut. Die Zeit hat es zerknittert, hat es altern lassen. Es riecht nach Seife, die längst nicht mehr produziert wird, nach modrigem Dachboden. Die Briefe in der Kiste vor mir sind über ein Jahrhundert alt. Sie sehen so fehl am Platz aus, auf meinem weißen IKEA-Schreibtisch neben dem Laptop. Ich bin es nicht gewohnt, dass Information so physisch aussieht, so verwittert. Vergilbte Seiten, bröckeliger Siegelwachs, Fotos in Sepia, speckige Postkarten mit Sicht auf ein Städtchen namens Grodno. Ich hole ein Foto von einem jungen Mann in Sakko aus der Kiste. Er ist kaum älter als 18, hat verträumte, feuchte Augen und Flaum auf der Oberlippe. Jakob, 1905, steht auf Russisch auf dem Fotorücken. Die Kiste hat meinem Urgroßvater gehört, erklärte mir Ben, ein Freund aus New York. Ich weiß nur zwei Sachen über ihn. Er floh aus Russland nach New York und er war kein glücklicher Mann. In der Kiste seien die Briefe seiner großen Liebe, erzählt mir Ben. Ob ich Lust hätte, sie zu übersetzen? Natürlich, sage ich ja. Russisch ist meine Muttersprache, aber es ist mühsam, die alte Schnörkelschrift zu entziffern und die veralteten Ausdrücke zu verstehen. Insgesamt gibt es 16 Umschläge. Der erste ist von 1906, der letzte von 1925. Zwischen 1915 und 1925, 10 Jahre lang, gibt es keine Korrespondenz. Die Frauenhandschrift auf ihnen allen ist die gleiche, nur die Empfängeradresse wechselt. Zuerst ist es Grodno in Russland, dann unterschiedliche Straßen in der Bronx. Zwischen den Briefen liegt auch eine lose Seite ohne Umschlag, mit Bleistift und in einer anderen Handschrift beschrieben. Die Buchstaben sind wackelig, viele Worte sind durchgestrichen. Das Blatt sieht aus wie ein Schmierzettel für einen Brief, den Jakob geschrieben hat. Er ist datiert auf den 25. April 1925.
Liebe Raisa, du wirst vermutlich sehr überrascht über diesen Brief sein. 10 Jahre sind ohne ein Wort vergangen. Das Schicksal hat uns getrennt. Aber die Bilder der vergangenen Tage können nie aus meiner Erinnerung geglättet werden. Die Jahre, die ich mit dir verbrachte, erleuchten meinen Lebensweg wie Feuerfunken, geben mir Kraft, weiterzuleben. Was ist mit dir geschehen? Diese Frage raubt mir immer noch den Schlaf. Bist du glücklich? Hast du deine wahre Liebe getroffen? Oder hast du dich wie tausende Mädchen hier in Amerika für die Bequemlichkeit entschieden? Beautiful furniture, beautiful home. Glaube nicht, es sei banale Neugier, die diese Zeilen diktiert. Lange, lange Zeit, jahrelang, konnte ich meine Federn nicht zwingen, dir zu schreiben. Vielleicht habe ich auch jetzt moralisch nicht das Recht dazu. Aber um unserer Jugend willen, der seligen Jahre, als wir so jung waren, so naiv, beantworte diesen Brief. Jakob Plotzki.
Was ist damals passiert? Warum ist diese Liebe kaputt gegangen? Wie ein hungriges Tier durchwühle ich die Kiste nach einem Umschlag mit Raisas Antwort. Es gibt einen, vom 13. Mai 1925. Die Absenderadresse ist Detroit, Michigan. Es ist der letzte Brief im Stapel.
Jakob, liebster Freund meiner Kindheit. Um ehrlich zu sein, ja, ich war sehr überrascht von deinem Brief und sehr berührt von deinem Interesse an meinem stillen Leben. Wie du an meiner Adresse erkennen kannst, lebe ich jetzt nicht mehr in New York, sondern in Detroit. Meine Tante hat mir deinen Brief weitergeleitet. Du fragtest mich, ob ich einen würdigen Freund fürs Leben fand. Ja, ich fand ihn. Von 1918 bis 1921 arbeitete ich als Übersetzerin in einem Militärkrankenhaus auf Staten Island. Dort traf ich Konstantin Shapiro. Es war zu der Zeit, als verwundete Soldaten aus Frankreich ankamen, und er war einer von ihnen. Wir heirateten am 13. April 1920. Ob ich glücklich bin, fragst du? Sehr. Verwundete Soldaten haben kein beautiful home und kein beautiful furniture. Wir leben sehr bescheiden. Ich arbeite in einer Bibliothek und er studiert Ingenieurwissenschaft. Was geschah mit dir? Eines Sommerabends 1915 ging ich, erschöpft und einsam, bei deinem Bruder vorbei. Er war sehr kalt und gab mir zu verstehen, dass du dein Leben mit einer anderen verbandest. An diesem Abend dachte ich viel nach. Wie einsam war meine Seele. Ich schwor mir, niemals den Frieden deiner Ehe zu stören. Und bis heute blieb ich meiner Entscheidung treu. Wie könnte ich unsere glücklichen Tage vergessen? Freund Jakob, nie wird der Garten an der Muravejnoje Straße aus meinem Gedächtnis verschwinden. Der Stadtpark in Grodno und unsere Verabredungen dort. Heilige Zeit der Jugend, wie unbeschwert wir doch waren. Aber du siehst, alles hat sich zum Guten gewendet. Es war uns nicht bestimmt, den Lebensweg zusammen zu beschreiten. Die, welche du in Erinnerung hast, ist noch ein halbes Kind, leuchtend und rein. Wer weiß, welches Bild du von mir jetzt hättest. Wie viel glücklicher es doch ist, sich in kräftigen Leuchtfarben zu erinnern. Ich wünsche dir alles Gute und richte auch deiner Familie herzliche Grüße aus. Deine Raisa Shapiro.
Es gibt nur ein Foto von Raisa in der Kiste. Ein Mädchen im hochgeschlossenen Kleid mit nutellabraunen Augen und einem frischen, runden Gesicht. Für Jakob von Raisa Rabinowitsch, behalte mich in guter Erinnerung, steht auf dem Fotorücken. Rabinowitsch muss Raisas Mädchenname sein. Damit unterschreibt sie die früheren Briefe. Ich gebe ihren Namen in das Online-Archiv von Ellis Island ein, der Einwanderungsbehörde damals. und nach etwas Herumgeklicke finde ich sie. Eine Raisa Rabinowitsch traf am 1. Februar 1906 in New York ein, auf dem Schiff Königin Luise. Dem Passagierverzeichnis zufolge war Raisa 17 Jahre alt und führte $10 mit sich. Sie war weder eine Polygamistin noch eine Anarchistin in guter psychischer und physischer Gesundheit und weder deformiert noch verkrüppelt. Die Spalte für Nationalität besagt Russisch, die für Rasse Jüdisch. Ihr letzter Wohnort war Grodno, Russland. In ihrem ersten Brief an Jakob am 5. Februar 1906 schreibt Raisa:
Samstagmittag gingen wir an Bord und um 4 lichteten wir den Anker. Wir spazierten bis 7 an Deck, aber am Abend mussten wir uns alle übergeben. Am nächsten Morgen fühlten wir uns schrecklich und haben es kaum noch nach draußen geschafft. Bis wir Anker anlegten, waren wir seekrank und haben kaum etwas gegessen. Mein lieber Freund, wenn du nur wüsstest, wie oft, wenn ich an Deck saß, ich mir Flügel wünschte, um zurückzufliegen. Ich fürchte, dass diese Sehnsucht mich nie verlassen wird. Heimweh wird für immer mein Reisegefährte sein. Geliebter Jakob, bitte antworte mir, sobald du meinen Brief bekommst. Deine Antwort von zu Hause in Grodno wäre mir so ein Schatz. Ich hoffe, du hast Mitgefühl mit dem Mädchen, das von ganzem Herzen auf dich wartet.
Ich habe mich nie für die Liebesgeschichte meiner eigenen Urgroßeltern interessiert. Es fiel mir schwer, in den beigen Rentnern die jungen Dinger zu erahnen, die knutschten, Liebeskummer hatten und anderen Jugendunsinn machten. Aber in Raisa kann ich mich gut hineinversetzen, weil auch ich schon mal am Einwanderungsschalter in New York stand und mich wie der einsamste Mensch auf Erden fühlte. 2006, 100 Jahre nach Raisa, bestieg ich ein transatlantisches Flugzeug in Frankfurt und wünschte mir nicht so sehr, wie eigene Flügel umkehrt zu machen. Ich war 19, als ich für einen Sommer in die USA zog. Ich führte $500 Notfallgeld mit mir. Ich war keine Polygamistin, Gelegenheitsanarchistin nach 3 Bier, in guter psychischer und physischer Gesundheit und abgesehen von einem aufgeschrammten Knie weder deformiert noch verkrüppelt. Die Spalte für Nationalität besagte Russisch. Die für Rasse gab es nicht mehr. Natürlich dauerte mein Flug nur 9 Stunden. Es gab Roaming, E-Mail und Flugzeuge, die mich im Notfall einen halben Tag später nach Deutschland zurückbringen würden. Und trotzdem, ich erinnere mich genau an das Gefühl, als die Hochhäuser von New York wie Säbelzähne auf mich zukamen und alles, was ich wollte, war nach Hause fliegen, meinen Kopf unter das T-Shirt von meinem ersten Freund, nennen wir ihn hier mal Paul, obwohl er nicht wirklich so hieß, zu vergraben und für immer dort zu bleiben. Ich wünschte, ich hätte eine Kiste mit Andenken an unsere gemeinsame Zeit. Draußen schlägt die Kirchenuhr 10-mal. Heute wäre genau einer dieser Abende, an denen man diese Ich-denk-an-dich-SMS schreibt oder zumindest die alten Andenken durchwühlt. Aber die einzige Erinnerungskiste, die ich besitze, ist gleichzeitig mein Büro, meine Kommunikationszentrale und mein Unterhaltungszentrum, mein Laptop. Ich habe seit Jahren keine Ahnung, was Paul gerade macht, wo er lebt, wie viel Haare er noch hat. Natürlich könnte ich einen Brief an die Adresse seiner Eltern schreiben, aber sowas macht man wohl höchstens in einer Welt, die ich mir nicht anders vorstellen kann als in Schwarz-Weiß. In der Welt von Jakob und Raisa. In der Kiste gibt es nur 5 Bilder von ihnen. Gedruckt auf hartem Karton, gelblich und verwaschen. Es gibt 124 Fotos auf meiner Festplatte, die das Pärchenleben von mir und Paul dokumentieren. Da sind wir am Baggersee. Das bin ich Huckepack auf seinem Rücken. Da sind unsere Grimassen. Da sind unsere Füße. Variationen von Glück, auf ewig in Pixelform konserviert. Unsere Briefe werden nie vergilben. Sie liegen, begraben von tausenden Spam-Mails in meinem E-Mail-Account. Natürlich war meine erste Liebe anders als Raisas. Paul und ich hatten fließendes Wasser und SMS. Die Hälfte unserer Beziehung fand auf Handy- und Computerbildschirmen statt. In meinem E-Mail-Postfach und in der Kiste sind Zeilen aus einer Zeit, als das Leben ein einziges Ausrufezeichen war. Egal ob vor 7 oder 107 Jahren. Wir vermissten uns zu Tode. Wir stritten uns bis aufs Blut, weil das wahre Liebe ist mit 17 oder 19. Alle Gefühle waren damals so groß, die guten wie die schlechten. Ich fühlte mich so einzigartig und allein in meiner Traurigkeit und Einsamkeit, als hätte ich sie persönlich erfunden. Aber anscheinend war das am Anfang des 20. Jahrhunderts nicht sehr anders. Am 27. Februar 1906 schrieb Raissa:
Lieber Freund, ich versuche in Worte zu fassen, was meine Seele auffühlt, aber es ist unmöglich, es in Buchstaben zu zwängen. Eine furchtbare Sehnsucht nimmt immer mehr Besitz von mir, schnürt mir die Kehle zu und macht es mir unmöglich zu atmen. Ich fühle mich so einsam. Manchmal glaube ich, es gibt keinen Menschen, der unglücklicher ist als ich. Ich glaube, ich verliere meinen Verstand. Bitte verzeih diesen egoistischen Brief. Ich hoffe, du bist mir nicht gram. Und wenn ja, ist es mir egal. Das wäre nur ein weiterer Beweis, dass du mich nicht verstehst, wie so viele andere.
Diese Sehnsucht soll bald ein Ende haben. Im April 1906, ein paar Monate nach Raissa, zieht auch Jakob nach New York. In der Kiste liegt eine Postkarte des Dampfers Kronland, den er in Antwerpen bestieg. Laut dem Passagierverzeichnis des Schiffs war er 20 Jahre alt und führte kein Geld mit sich. Er war weder ein Polygamist noch ein Anarchist, in guter psychischer und physischer Gesundheit und weder deformiert noch verkrüppelt. Die Spalte für Nationalität besagt Russisch, die für Beruf Polsterer, die für Rasse Jüdisch. Jetzt ist es Jakob, der Briefe mit russischen Stempeln bekommt. Einige von ihnen handeln von Pogromen gegen Juden, erste Vorboten der Grausamkeiten, die sich in Grodno später während des Zweiten Weltkrieges ereignen werden. Andere Schriftstücke sind schlichte Postkarten mit zwei oder drei Sätzen. Auf einer ist Samkowaja Ulitsa abgebildet, die Schlossstraße, Jakobs alte Adresse in Grodno. Kopfsteinpflaster, eine Pferdekutsche, im Hintergrund ein Feuerwachturm. Als Jakob nach New York zieht, hören die Briefe zwischen ihnen nicht auf, aber sie werden kürzer. Oft geht es darum, wo sie sich verabreden können. Meistens sehen sie sich wohl im Haus von Jakobs Schwester. So romantisch, wie ich Liebesbriefe finde, Alltagskommunikation auf Papier kann ich mir nicht richtig vorstellen. Tagelang auf einen Brief zu warten, wenn man sich verkracht hat, muss so schmerzhaft sein wie ein Messer, das sich langsam in der Wunde dreht. SMS-Flatrates und Chat sind Kalaschnikows der Streiter. Als ich 19 war, tippten sich Worte schneller, als die Gedanken hinterherkamen. Paul und ich stritten darüber, wo wir später studieren sollen. Er sagte, die Heimatstadt, ich möglichst weit weg davon. Was wir von der Zukunft wollen, ich wollte möglichst viele leben, er zusammenziehen. Wir zankten uns darüber, ob mein Auslandsjahr eine gute Idee war, wer wen nicht genug anrief, wer wen mehr vermisste. Und als ich aus den USA zurück nach Deutschland kam und die Sehnsucht eigentlich vorbei sein sollte, stritten wir uns weiter. Irgendwann fiel das Wort Trennung. Ich weinte, er rauchte, wir machten Schluss. Es war ja auch unrealistisch, sagte ich mir damals, dass man mit jemandem für immer zusammenbleibt, mit dem man als Teenager zusammenkommt. Ich habe mich danach aber oft gefragt, wie die Dinge verlaufen wären, falls wir uns ein paar Jahre später kennengelernt hätten, wenn wir nicht mehr so damit beschäftigt waren, jemand zu werden, sondern schon fertige Menschen wären. Der letzte Brief von Raissa, bevor die Kommunikation für 10 Jahre abreißt, ist von 1914. Die Buchstaben stolpern über das Blatt. Die konfusen Worte und Fehler sehen der sonst so sorgfältigen Raissa sehr unähnlich.
Lieber Jakob, ich beantworte deinen Brief so schnell wie ich kann. Du verlangst eine endgültige Antwort, aber die kann ich dir nicht geben. Ich sage nur eins, bitte verschiebe deine Verlobung noch ein bisschen. Ich würde dich gern vorher sehen und mit dir sprechen. Ich flehe dich an. Wer weiß, wenn wir miteinander sprechen, verstehen wir einander besser. Und wer weiß, vielleicht sollten es wir beide sein, die den Lebensweg zusammen bestreiten. Erinnerst du dich an diesen Abend im Stadtpark von Grodno? Warum sollten wir nicht unser Leben miteinander verbringen?
Der Brief endet mit Worten.
Ich sage dir nochmal, ich muss dich sehen. Kannst du zu mir kommen? Sonntag. Schreibe mir. Komm her, um mich zu sehen. Ich muss dich sehen. Wenn du willst, komme ich zum Haus deiner Schwester. Es dürfte niemandem verdächtig erscheinen, wenn du deine Schwester besuchst. Wirklich, was spricht gegen einen Familienbesuch? Schreibe mir, sobald du diesen Brief bekommst, sodass ich deine Antwort am Samstag bekomme. Ich will dich vor deiner Verlobung sehen. Und wer weiß, vielleicht sollten es wir beide sein, die sich verloben. Deine dir ergebene Raisa.
Hat Jakob diesen Brief rechtzeitig bekommen? Wartete Raisa vergeblich auf ihn? Haben die sich verpasst? Die einzige Sache, die ich mit Sicherheit weiß, ist, dass die Frau im weißen Kleid auf Jakobs Hochzeitsfoto nicht Raisa ist. Es ist Mitternacht, Nostalgiestunde. Nach all den Briefen spüre ich plötzlich den Wunsch, Kontakt zu Paul aufzunehmen, so wie Jakob das Jahre später zu Raisa tat. Doch seine alte E-Mail-Adresse gibt es nicht mehr. Und unter seiner alten Handynummer, die ich immer noch auswendig kenne, erreicht man nur noch eine sanfte Frauenstimme, die mitteilt, dass es dort keinen Anschluss mehr gibt. Also suche ich ihn bei Facebook. Wir haben uns 2006 getrennt, als soziales Netzwerk noch wie eine Vokabel aus einer Informatikvorlesung klang. Es ist auch nicht so einfach, ihn zu finden, aber nach einer Stunde habe ich ihn in der Freundesliste eines gemeinsamen Freundes aufgespürt. Kurz zögere ich, ob ich eine Freundschaftsanfrage versenden soll. Währenddessen lebt Facebook sein geschäftiges Leben. Chatfenster ploppen auf. Links zu BuzzFeed-Artikeln überfluten meine Timeline. Werbeanzeigen wollen mir Putzhilfen und fettfreie Kekse andrehen. Katrin K. ist in einer Beziehung mit Markus F. 18 Leuten gefällt das. Lisa Peters ist Single und erntet dafür 8 Daumen. Eine Schulfreundin postet ein photoshopptes Selfie von sich und ihrem Freund mit einem Sonnenaufgang im Hintergrund. Ist das Liebe in Zeiten von Facebook? Nie wurde mir so klar, dass Technologie uns möglicherweise weniger allein fühlen lässt, aber sicher nicht weniger einsam. Will ich Pauls photoshopptes Leben sehen? Will ich wissen, dass er gestern Sushi gegessen hat und letzten Samstag viel Spaß im Club hatte? Ich gucke noch einmal auf die Kiste mit Briefen, die von Jakobs und Raisas Liebe zeugen. Was wird von mir übrig bleiben? Ich stelle mir Kinder vor, die Kilometer und Kilometer von ausgedruckten Timelines in digitalen Museen ansehen. Ein Logbuch unseres Lebens, das keinen Raum für Fantasie lässt und dabei alles so unfassbar falsch darstellt. Das Gedächtnis ist ein viel gnädigeres Medium als Facebook. Es streicht die Ecken glatt, legt einen sanften Filter der Vergessenheit über die Erinnerungen, über die Chancen, die wir im Leben verpasst haben. Das Gedächtnis schreibt unsere Liebesgeschichte auf Papier, das vergilbt, mit Tinte, die verblasst und dadurch irgendwie echter wird, realer. Ich gucke mir noch einmal das Profil an, hinter dem sich meine vergangene Liebe verbirgt. Und dann klappe ich den Laptop zu, bevor ich die Freundschaftsanfrage verschicken kann.
Eine Liebesgeschichte in Briefen. Vlada Kolossova war das. Wir müssen dazu sagen, Wolfgang Schiller ist noch hier, 100-Redakteur, dass Jakob und Raisa nicht die richtigen Namen sind. Ne?
Nee, Vlada hat die Namen ändern müssen, weil sie hatte die Geschichte von einem Freund aus New York bekommen und Bedingung war, dass sie die Geschichte veröffentlichen darf, dass sie die Namen verändert, dass sie keine Nachnamen nennt und dass sie auch kein Foto zeigt von diesen beiden. Sie hat ja die Fotos der beiden jungen Menschen aus dieser Kiste auch gefunden. Aber die Familie, die Nachkommen von Jakob, nennen wir mal so, die finden das immer noch eine so traurige Geschichte.
Ja, aber das ist so lange her.
Selbst nach 100 Jahren, dass die nicht wollen, dass da das Andenken an ihn irgendwie beschädigt wird. Und deswegen wollen die, dass der anonym bleibt.
Tja, kannst du das nachvollziehen, diesen Wunsch? Also ich kann das nachvollziehen, dass mir das jetzt peinlich wäre, wenn jemand meine Liebesbriefe von früher liest, ne? Wo ich noch hier bin. Aber wenn ich schon lange tot bin, kann das doch auch ein Gewinn für meine Enkelchen sein oder wer auch immer da Nachkommen sein könnte.
Ja, für meine Enkel sowieso. Die Frage ist, ob das öffentlich sein soll. Also ob Liebesbriefe so intim sind.
Ja, mit das Intimste, was es gibt, ne?
Dass die eben auch nach dem Tod geschützt bleiben sollen. Also dass der nicht wollte, dass die veröffentlicht werden wahrscheinlich und deswegen sollen die auch nach seinem Tod nicht zugeordnet werden.
Deswegen nicht die richtigen Namen. Diese Geschichte und noch mehr Geschichten findet man, du hast es angesprochen, im Buch von Vlada. Das heißt Love Trotter, da hat sie Liebesgeschichten aus der ganzen Welt gesammelt. Das Buch ist bei Kailash erschienen. Schicksal, du Arschloch, so hieß die 100 heute. Du kommst hier nicht rein. Danke an Hannah Ender für die Geschichte von Arash, dem das Schicksal die Karriere in Hollywood verhagelt hat. Kein Bling-Bling in Pristina, danke an Nal al-Saidi, der die Roma-Jungs aus Essen getroffen hat, die gerade dabei waren, eine Hip-Hop-Karriere zu starten, als dann die Abschiebung kam. Firma versenkt, danke an Monika Ahrens, die Christian Dommers getroffen hat, der mit seiner Firma pleite gegangen ist. Und verpasst, eine Liebesgeschichte in Briefen, danke an Vlada Kolosova, der das Schicksal Briefe zugespielt hat, die sich als schicksalhafte Liebesgeschichte entpuppt haben. Vielen Dank an Uwe Bräunig in der Technik und Nora Hespers online und danke an Wolfgang Schiller, den Redakteur der Sendung. Danke euch fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter, ne? Abonniert den 100-Podcast und dann verpasst ihr auch keine Geschichte mehr. Euch noch ein schönes Wochenende und möge das Schicksal gut zu euch sein, das alte Arschloch. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100. Ich war nach all den Liebesbriefen total neugierig auf Grodno, also auf das Städtchen, aus dem Raisa und Jakob kamen. Also bin ich mit Google Street View virtuell, ja, hingeflogen. Und auf den Fotos, die da hochgeladen wurden, sieht man tatsächlich noch Dinge, die ich von den Postkarten aus der Kiste kannte. Also so Balkone aus Gusseisen oder die alte Feuerstation. Und neben der Station gibt es eine Gedenktafel, die den Eingang zum Ghetto markiert, das 1941 errichtet wurde. Diese Gedenktafel ist den über 25.000 Juden aus Grodno gewidmet, die während des Zweiten Weltkrieges getötet wurden. Das Ghetto von Grodno wurde im Frühling 1943 geräumt und der Großteil der Juden wurde in die Vernichtungslager in Auschwitz und Treblinka abgeführt. Und wahrscheinlich wären unter ihnen auch Jakob und Raisa gewesen, wären sie in ihrer Heimatstadt geblieben.
Ich habe den Christian Dommers getroffen und irgendwie habe ich ihm gesagt, dass ich ihn ja so unheimlich freundlich finde und dass er gar nicht diesem Klischee vom eiskalten Firmenboss oder Börsenhai oder was ich da auch immer in meinem Kopf rumspucken hatte entsprach, sondern er ist so ein freundlicher Typ und auf den ersten Blick hätte ich eher gedacht, er wäre so der Leiter von so einem sozialen Projekt. Und dann meinte er, ja, irgendwie war es das ja auch, ein soziales Projekt.
Journalisten sagen immer, Themen, die liegen auf der Straße. Mir ist aber letztens was anderes passiert. Da habe ich ein Thema im Bus gefunden. Ich war unterwegs im Ruhrgebiet, saß auf dem Vierer, hat sich dann eine Frau neben mich hingesetzt. Ich war gerade dabei, auf dem Laptop noch schnell eine Mail zu schreiben. Und die Frau hat einmal kurz rüber geguckt, hat gesehen, in der Signatur stand was von Ich bin Journalist. Und hat sie mich angesprochen. Hat mir von drei Roma-Brüdern aus Essen erzählt, die Hip-Hop machen und die abgeschoben wurden, kurz bevor sie mit der Musik so richtig profimäßig durchstarten konnten. Ja, ich fand's nun, glaube ich, krass zu hören, was mir die Frau erzählt hat. Wir haben sofort natürlich Kontakte ausgetauscht und eine Woche später habe ich dann die Rapper in Essen getroffen.
Nach dem Interview saßen Arash, ich und ein paar Freunde abends noch bei Doro im Hinterhof und irgendjemand fragte dann so aus Gag, Arash, erzähl doch nochmal, wie du dein iPhone kaputt gemacht hast. Und Arash ist dann irgendwie wie auf Knopfdruck in drei verschiedene Rollen geschlüpft und ich habe mich echt totgelacht.
Dann habe ich mein Telefon genommen und dann habe ich dieses Telefon quasi mit der unteren rechten Kante, wo es statisch gesehen ja wahrscheinlich am gebrechlichsten ist, mit einer Wucht und wahrscheinlich in einem Winkel in den Boden gehauen, dass das Display sich unmittelbar vom Gehäuse löste. Voila, ich schwöre, ich habe mein Telefon. Voila, ich wollte der ganzen Welt zeigen, wie sehr Hass ich habe. Ich habe es vor seinen Augen aufgemacht, dieser Hurensohn, und habe es in den Boden gehauen, um ihm zu zeigen, voila, TÜV bin nachher. Ich habe dann das Telefon genommen und es mit der unteren Seite des Gehäuses in den Boden gehauen.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.